Ich bin 31, bin eine fröhliche, offen linke und offen feministische Studentin der Geschichte und suche eine weltoffene antikapitalistische WG. Ich selbst lebe vegan und finde es für ein längerfristiges Zusammenleben sinnvoll, wenn keine tierischen Produkte in meiner Wohnung, dass sie da kein Zuhause finden. Außerdem wäre es super, wenn sich bereits eine Waschmaschine zur Mitbenutzung in der WG befindet. Ich biete im Gegenzug für ein Zimmer Arbeiten im Haushalt, Reparaturen, Gespräche an, Klammer auf, auch therapeutisch. Geld ist ein Hebel der Stärkeren, womit ich mich nicht identifizieren kann. Da ich eine andere Haltung aber respektiere, würde ich mich anteilig an WLAN und Strom beteiligen. Auch diese Anzeige. Steht und stand schon etwas länger bei eBay. Wir, eine dynamische, experimentierfreudige Gemeinde, suchen ein neues Zuhause in Wetzlar und Umgebung. Derzeit sind wir mit 319-köpfige Familie mit vielen Kindern und Freunden und wir möchten uns noch gerne vergrößern. Aber ich habe gehört, dass die ihr Traumhaus inzwischen gefunden haben. Oder? Und darüber freut sich besonders einer, der auch schon etwas länger auf Wohnungssuche ist. Genauer gesagt, schon seit 1985 Jahren, seit Pfingsten 33. Wir, das heißt Vater, Sohn und Geist, möchten bei dir einziehen. Wir haben zwar eine nette Wohnung in der unsichtbaren Welt, aber wir hätten gern einen Zweitwohnsitz bei dir. Gott ist auf Wohnungssuche und er bittet um Aufnahme. In einer Annonce unter Offenbarung 3,20 schreibt er: Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Gott klopft an. Er zwingt seinen Besuch nicht auf, er sucht, wo er willkommen ist. Und manche Tür ist in diesen 1985 Jahren direkt vor seiner Nase zugeschlagen wurde. Bereits als er Mensch wurde, da knallte die Tür. In der Herberge war kein Platz. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ein Stall war die erste Wohnungsadresse des Herrn auf Erden, eine Krippe. Und er beginnt seinen langen Weg von Bethlehem nach Golgotha. Und auf diesem langen Weg ist er unterwegs, immer wieder auf der Suche nach Herberge. Er sagt von sich, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er ist auf Wohnungssuche, er ist Gott auf Wohnungssuche. Er sagt, Zachäus, heute muss ich bei dir einkehren. Und an Pfingsten 33 kommt dann der Heilige Geist zur Welt. Und Gottes Geist beginnt seinen langen Weg durch die Welt. Er macht das, was Jesus machte. Er sucht Wohnungen. Er möchte in Krippen liegen, in unserem Herzen, in unserem Inneren. Denn Gott ist eben nicht damit zufrieden, so neben uns zu sein oder über uns oder unter uns oder hinter uns oder vor uns. Er möchte in uns sein. Und deswegen ist Pfingsten so etwas wie Weihnachten 2.0. An Weihnachten 1.0, da feiern wir, dass Gott sich klein macht und in einem Baby zur Welt kommt. An Weihnachten 2.0, an Pfingsten, da feiern wir, dass Gott, der Schöpfer des Alls, sich wieder klein macht, noch kleiner macht, so klein, dass er in unser Herz hineinpasst. In jedes Herz, dass Jesus die Tür öffnet. In jedem, der Jesus vertraut, folgt, liebt. Denn das ist die einzige Bedingung, die der wohnungssuchende Gott hat. Haltet euch an Jesus, an sein Wort, dann ziehe ich bei euch ein. Jesus macht das klar, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Gott ist auf Wohnungssuche. Gott sucht die Nähe zu seinem Geschöpf. Er hat Sehnsucht nach uns. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, was er davon hat, denn wenn wir mal ehrlich sind, wir bereiten ihm doch mehr Sorgen, mehr Kummer oder Ärger. Aber Gott will bei uns wohnen. Und in jedem, der sagt, ich gehöre dir, Jesus, wohnt Gott durch den Heiligen Geist. In jedem. In jedem. Und ist da manches auch psychisch verbogen, geistlich armselig oder lebensgeschichtlich missglückt oder voller ungelöster Probleme? Das ist vollkommen Schnuppe. Wir sind Krippen des Geistes. Wir sind Wohnorte Gottes, Wohnorte des Heiligen Geistes. Und ich frage mich oft, haben wir das klar? Denke daran, du bist bewohnt. Denke daran, du bist bewohnt. Das sagte Frère Rocher uns Jugendlichen damals bei den Jugendtreffen in Tessé immer wieder. Denke daran, du bist bewohnt. In deinem Haus brennt ein Licht. Du bist nicht allein. Es wohnt noch jemand da bei dir. Gottes Geist. Und es war für mich so mit 15, 16 wirklich eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Als ich mich irgendwie nicht verstanden fühlte, mit der Schule alleingelassen, mit meinem Körper unzufrieden, das Gesicht voller Akne. Vergiss nicht, denke daran, du bist bewohnt. Und dein Körper ist nicht zu schlecht für Gott. Gott sucht keine bessere Unterkunft. Dein Körper ist, wie Paulus schreibt, Tempel des Heiligen Geistes. Auch wenn du es manchmal vielleicht gar nicht bemerkst, er ist da. Auch wenn manchmal alles in dir in Aufruhr ist, er ist da. Das ist nicht eine Frage der erhebenden und der tiefen Gefühle. Klar ist es schön, wenn ich merke, dass Gottes Geist in mir wohnt. Doch sind wir mal ehrlich, unser Gefühl ist ein ziemlich ungenaues Thermometer. Aber Gottes Wort ist exakt. Und darum, egal was du fühlst, egal wie du dich fühlst, du bist bewohnt. Doch wer genau ist das denn eigentlich, der da bei mir wohnt? Bei seinem Abschied gibt Jesus seinen Jüngern so eine Art Kleinanzeige mit. Er sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ein anderer Tröster, sagt Jesus. Ein anderer, aber genau wie ich. Jesus sagt seinen Jüngern, jetzt bin ich bei euch und ihr habt Trost durch mich, aber ich gehe. Und dann kommt ein anderer Tröster, einer wie ich, kennt ihr mich, kennt ihr den. Und ich werde dann nicht mehr mit euch so zwischen Nazareth und Jerusalem so hin und her laufen, doch ich bin dann in euch, statt wie bisher bei euch. Heiliger Geist statt irdischer Rabbi. Überall auf der Welt statt nur hier. Jederzeit statt nur ein paar Jahre. Nicht nur Trost für ein paar Jünger damals, sondern Trost auch für uns heute. Und Trost, den Tröster, den können wir gut gebrauchen. Manche sagen ja, Schaut euch das Ganze an. Die Situation in der Welt, die ist doch trostlos. Die Politiker, ratlos. Was ist nur mit dieser Welt los? Sie scheint von allen guten Geistern verlassen. Und auch der Blick ins eigene Leben macht vielen zu schaffen. Wie soll das jetzt weitergehen in meinem Leben? Jetzt, wo ich gescheitert bin, wo diese Krankheit nicht besser wird, wo mir die Kinder so Sorgen machen, wo ich nicht weiß, wie sich's beruflich weiterentwickeln soll. Sind wir dann noch bei Trost? Sicher, es gibt den billigen Trost und ich denke, den kennen wir alle. Wir sitzen in der Klemme und jemand kommt und sagt, du, das ist doch nicht so schlimm, Kopf hoch, das wird schon wieder. Doch mit so billigem Trost ist niemand gedient. Genauso wenig wie mit Vertröstung. Gerne wird im christlichen Glauben so eine Vertröstung auf später, auf ein Leben nach dem Tod gesehen. Aber Glaube will keine Vertröstung sein, sondern will Trost schenken. Sicher, Glaube ist kein Verhütungsmittel für Schmerz und Leid. Gott reißt uns nicht einfach aus unserem Elend heraus. Denn wir wissen, schreibt Paulus an die Römer, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tage seufzt und in Geburtswehen liegt. Und auch wir seufzen und stöhnen mit. Gott holt uns nicht einfach aus unseren Schwierigkeiten, aus unseren Konflikten, aus unseren Frustrationen heraus, aber er kam an Weihnachten 1.0 zu uns und an Weihnachten 2.0 in uns. Und ich ahne, ja, das würde helfen. Das würde helfen, wenn einfach einer da wäre und sagen würde, ich weiß, es ist schwer. Das würde trösten. Denn das Schlimme sind ja nicht die Enttäuschungen. Klar, die tun weh. Aber schlimm ist doch, dass da keiner da ist, der das würdigt, der das mitträgt, die großen und die kleinen Probleme des Lebens, die großen und kleinen Katastrophen, die Hilflosigkeit, die Angst, die Belastung. Und darum geht der Tröstergeist genau dahin, wo wir uns verlassen fühlen und ohnmächtig vorkommen, um eben dort mit uns zu sein. Einer ist dort, wo du dich alleine fühlst, wo du nur noch schwarz siehst, wo die Panik sich in dir breit macht. Einer ist dort. Und das ist gut. Das tut gut. Das kann trösten. Gottes Geist zieht nicht als Krisenvermeider ein. Er zieht auch nicht als Glücksbringer ein. Er kommt als Tröster, sagt Jesus. Jesus gibt dem Tröstergeist aber noch einen zweiten Namen an dieser Stelle. Er nennt ihn Geist der Wahrheit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Trost und Wahrheit, beides. Und ich habe in meinem Leben immer wieder erlebt, wie wichtig und gut es ist, wenn die beiden zusammenkommen. Ein Beispiel. In meiner früheren Gemeinde. Jemand sagt zu mir, geh mal zum Herrn Meier. Der braucht Trost. Der hat Krebs. Ich gehe ins Krankenhaus zum Zimmer von Herrn Meier und seine Frau kommt heraus und sagt, bitte gehen Sie zu meinem Mann, der hat Krebs. Aber sagen Sie ihm nichts. Er weiß es nicht. Er täte es nicht verkraften. Und ich trete zu Herrn Meier ans Bett, wir geben uns die Hand und er weint und sagt, Mit mir geht's zu Ende. Ich habe Krebs. Aber sagen Sie es ja nicht meiner Frau. Und ich fühle mich unwohl. Unwohl in meiner Haut, denn ich weiß, auch wenn das alles gut gemeint ist von den beiden, das geht so nicht. Das hilft nicht dem Herrn Meier und auch nicht seiner Frau. Sie sitzt jeden Tag an seinem Bett, die reden über alles. Die reden über den Garten, über den Sturm am Mittwochabend. Die reden über die Kinder. Nur eines sagen sie sich nicht, die Wahrheit. Alles Reden ist nur dazu da, die Wahrheit zu umgehen. Und ich merke, wie ich oft so rede, so drumrum rede, weil ich irgendwie meine, die Wahrheit, die erträgt keiner. Ich rede von allem Möglichen, aber nicht von der Wahrheit. Doch der Tröstergeist ist auch der Geist der Wahrheit. Und dieser Geist wird in euch in die ganze Wahrheit einführen, sagt Jesus. Und das kann auch bedeuten, er kann uns lehren, einander reinen Wein einzuschenken. Der Geist der Wahrheit, der öffnet den Jüngern Pfingsten 33 den Mund. Endlich trauen sich die Jünger, von dem zu sprechen, was sie an Ostern erlebt haben. Zuvor, da waren sie verunsichert in ihrem Obergemach, gehockt, die Türen so verrammelt. Aber jetzt kommt die Wende. Jesus haucht am Kreuz seinen Geist aus. Er haucht seine Jünger an, empfangt den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, weil Jesus die Wahrheit ist. Und die Jünger, die gehen nach 50 Tagen nach Ostern raus auf den großen Platz und machen endlich den Mund auf. Der Geist der Wahrheit schenkt uns den Mut, so nicht über alles so den Deckmantel drüber zu breiten. Er schenkt uns den Mut, den Mund aufzumachen und nicht immer so zu tun, als wäre alles gut. Ja, nee, ist alles gut bei mir. Ohne Wahrheit. Da kann es, glaube ich, keinen echten inneren Trost geben. Liebe ohne Wahrheit ist für mich Heuchelei. Und darum müssen wir einander die Wahrheit zu schlucken geben. Aber das heißt nicht, dass wir die Wahrheit dem anderen so wie ein nasses Handtuch um die Ohren schlagen, sondern dass wir sie dem anderen wie so einen warmen Mantel hinhalten, sodass der hineinschlüpfen kann. Der Kelch der Wahrheit, der muss mit Liebe getrunken werden. Denn Wahrheit ohne Liebe, die ist brutal. Und wie oft sagen wir, posten wir lieblos die Wahrheit. Doch unser Glück ist, durch Gottes Geist lernen wir den Kelch der Wahrheit in Liebe miteinander zu trinken. Der Geist Jesu deckt die Wahrheit auf und birgt uns in seinen warmen Mantel der Liebe. Bei Herr und Frau Meier war das schließlich so, die konnten dann miteinander den schmerzlichen Abschied leben. Die sind sich darin näher gekommen, als sie es jemals vorher waren. Die konnten wirklich getröstet voneinander Abschied nehmen. Trost und Wahrheit. Das ist Gott in uns. Natürlich ist er noch viel mehr. Aber mir geht es heute mal um den Tröster und den Geist der Wahrheit. In uns, in unseren Familien, im Freundeskreis, im Beruf, in unserer Gemeinde, hier in diesem neuen Haus. Um den Tröster, verborgen in einer freundlichen Geste, einer aufmerksamen Karte. Um den Tröster, verborgen in einem Cello, verborgen in einem verständnisvollen Gespräch. Trost im Zuspruch von Gottes Wort, im Gebet, im Abendmahl und Wahrheit. Mund auf. aber bitte nicht hintenrum, sondern von Angesicht zu Angesicht. In ehrlichen Gesprächen, du, lass uns mal miteinander reden. Mit fallenden Fassaden, bei mir ist es nämlich so, dass mit echtem Feedback, du, ich erlebe dich da. Wahrheit auch als Korrektiv angesichts meiner blinden Flecke. Aber bitte nicht als nasses Handtuch, sondern wie ein warmer Mantel. Trost und Wahrheit durch Gottes Geist, der in uns wohnt. Und ohne diesen Geist schaffen wir es nicht. Doch wie gesagt, Gottes Geist ist gerade da, mächtig und wirksam, wo wir an unsere Grenzen kommen. In der Bibel, da steht noch viel über Gottes Geist, seine Wirkung, über seine Gaben, seine Früchte. Doch ich denke mal, wenn wir heute mal beim Wohnen bleiben, da geht es zuerst mal nicht um Gaben, nicht um Früchte. Da geht es auch nicht um große Wirkungen oder Aktionen. Beim Wohnen geht es erst mal ums Beieinandersein, ums Füreinander-Dasein. Es geht ums Gespräch miteinander. Gott will bei uns wohnen, das heißt, er will einfach für uns da sein. Mit uns sein. Und er möchte, dass wir da sind, mit ihm sind. Und aus diesem Beieinandersein, aus diesem Wohnen heraus, dann kommen dann all die Dinge, die Erkenntnis der Gaben, die Früchte, die Aktionen. Da kommt dann auch die Umgestaltung der Wohnung. Natürlich möchte Gottes Geist so in der Herzenswohnung hier und da was anders einrichten. Natürlich möchte er da in uns was dekorieren, schmücken, schöner machen. Und klar möchte auch dieses oder jenes beim nächsten Sperrmüll mal rausstellen. Doch Gottes Geist macht es ganz behutsam und in einem Tempo, mit dem wir klarkommen. Aber vor allem will er einfach bei uns sein. Doch vielleicht passiert es, dass das Gespräch abnimmt, dass man den anderen aus dem Blick verliert und wie die beiden so auseinanderdriftet. Ein Ehepaar kommt zu einem Therapeuten in die Sprechstunde und das Erste, was dem Therapeuten auffällt, ist, dass die Frau pausenlos redet. Also wissen Sie, das Problem in unserer Ehe ist mein Mann. Ich sage immer, Hans, sage ich, lass doch nicht immer alles so rumliegen. Aber er lässt alles rumliegen. Aber was soll ich Ihnen sagen? Der Hans, der hört nicht. Ich sage, Hans, sei doch nicht so unordentlich, aber er hört nicht. Und die Frau, die redet und währenddessen nehmen die beiden so vor dem Tisch des Therapeuten Platz und sie redet weiter. Und der Mann, der sitzt daneben und schweigt. Was sollte er auch anders tun? Der Therapeut, der schaut sich das Treiben so eine Zeit lang an. Dann steht er plötzlich auf, geht um seinen Tisch herum, reißt die Frau hoch und gibt ihr einen dicken Kuss so direkt auf den Mund, so richtig so Schmatz. Und die Frau verstummt. Daraufhin dreht sich der Mann dreht sich der Therapeut zu dem Mann um und sagt, das braucht ihre Frau dreimal die Woche. Der Mann schluckt, nickt und sagt dann, okay, dann bringe ich sie montags, mittwochs und freitags. Die beiden, die sind äußerlich noch ein Paar. Die leben noch zusammen, die essen noch zusammen, die schlafen noch im gleichen Raum. Aber was eine Ehe ausmacht, ist nicht mehr da. Die Liebe, das Kribbeln im Bauch, der Glanz in den Augen, die haben sich verabschiedet. Die beiden, die schauen sich nicht mehr lange und tief in die Augen. Das ist irgendwie nur noch eine Zweckgemeinschaft. Und das kann uns auch mit Gott passieren. Dass wir das Beieinandersein so eher als Zweckgemeinschaft betrachten oder als eine Arbeitsgemeinschaft. Da gleicht unser Gebet dann so einem Dienstgespräch. Da reden wir so über die Tagesordnung, über die einzelnen Punkte, die heute so anstehen. Und wir sind da wie sonst auch ziemlich leistungsorientiert unterwegs. Aber ihn um seinetwillen anbeten, still werden, ihm lange und tief in die Augen schauen, da sein für ihn, vor ihm, ihn reden lassen, ihn sagen lassen, dass er uns liebt und ihm sagen, dass wir ihn lieben. Wie schnell kommt das zu kurz? Und ich freue mich, dass wir nach all dieser Umzugs-Action in den letzten Wochen so die kommenden Sonntage wirklich dazu nutzen, unter der Überschrift Anbetung hoch drei, wirklich ganz bewusst uns wieder miteinander so auf Gott hin auszurichten, ihn anzublicken, uns von ihm anschauen zu lassen, um wieder neu über diesen wohnungssuchenden Gott zu staunen, um tiefer diesen Tröster, diesen Geist der Wahrheit in uns zu spüren. Beten wir, singen wir. Herzlich willkommen, Heiliger Geist. Herzlich willkommen, Heiliger Geist. Schön, dass du da bist. Ich liebe deine Nähe. Und ich bitte dich, richte dich du hier bei mir so ein, wie es dir gefällt. Lebe du in mir, Herr. Breite dich aus und lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Denn du bist der Tröster. Du bist die Wahrheit. Und ich brauche dich. Darum erfüll mich, durchdring mich. Wohne du in mir. Amen.